Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schossenpur, mit dabei Philipp Hopf. Grüß dich, mein Lieber.
Hey Kian, grüß dich auch.
Wir haben heute ein neues, kleines Mini-Format dabei für euch. Und zwar ist das eine Update-Folge, denn wir wollen uns heute mal anschauen über die Themen, über die wir in den vergangenen Podcasts gesprochen haben. Sei es Cum-Ex, Joe Biden, die Präsidentschaft, der Diddy-Skandal oder auch der Kriminalität in Deutschland. Was ist denn seit dem Podcast, den wir dazu gemacht haben, in diesen Themenbereichen passiert? Das heißt, gibt es dort relevante neue Entwicklungen, über die man sprechen sollte? Hat sich etwas getan? Wir haben auch News beispielsweise zum Thema Boeing. Was ist da passiert, nachdem wir die Podcast-Folge gemacht haben? Da gab es ja Whistleblower, die gesprochen haben. Und da ist so einiges an interessanten Dingen passiert. Und wir wollen auch diese Folgen nutzen, um gegebenenfalls, falls wir Fehler machen, auch auf diese aufmerksam zu machen. Deshalb denke ich, ist das ein sehr, sehr interessantes, rundes Ding. Philipp, womit wollen wir anfangen?
Also Kian, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem Aktuellsten jetzt gerade, was so in den Medien ansteht. Ich denke, Nummer eins Fokus weltweit jetzt gerade ist nach wie vor natürlich die Situation um den US-Wahlkampf, Donald Trump, die neuesten Entwicklungen, was den Attentatsversuch angeht, aber auch im den Wahlkampf ganz speziell. Und da haben sich jetzt sehr interessante Entwicklungen aufgetan. Ich würde sagen, jeden Tag. Also ich muss mir echt einen Social Media Break geben, weil es ist so viel Neues, was jeden Tag rauskommt. Zum einen, was das Attentat angeht, zum anderen einfach, was Dinge, die passieren, ja, die einen massiven Einfluss auf uns weltweit haben. Und da wäre zum Beispiel, dass jetzt gerade Joe Biden sich in der wichtigsten Phase des Wahlkampfes, wo wir ja sowieso die letzten Wochen gesagt haben, wir denken, er wird wahrscheinlich rausgehen aus dem Wahlkampf, er wird zurücktreten noch davor, man wird ihn irgendwie rausnehmen aus dem Geschehen, dann kam der Anschlag, jetzt sind die Umfragewerte für Donald Trump noch viel stärker angestiegen und ganz jüngst jetzt hat er verkündet, dass er Covid hat, ja. Und zwar zum dritten Mal jetzt. Er hat Covid. Wir blenden gerade mal nebenher hier ein das Video, wo man sieht, wie er aus dem Auto aussteigt. Er läuft langsam und bedächtig die Treppe hoch der Air Force One seines Flugzeuges. Und was hier auffallen sollte, wenn man sich erinnert, wie denn eigentlich das Standardprozedere war, wenn man Covid hatte und wer auch weiß, wie Joe Biden sich dabei immer klar verhalten hat, und zwar immer eine Maske zu tragen. Wir erinnern uns, wenn einer Covid hat, er trägt auf jeden Fall eine Maske. Und was können wir hier sehen? Absolut niemand trägt eine Maske. Ja? Nicht nur, dass er sie nicht trägt, auch niemand in seinem Umfeld trägt eine Maske, obwohl er ja behauptet, er hätte Covid und er müsse sich jetzt 2 Wochen aus dem Rennen rausziehen, keinerlei Interviews geben and so on. Also das finde ich schon mal zum einen sehr interessant. Und dann habe ich hier noch von Liz Churchill ein sehr interessantes Video mit dem Zitat: If you're vaccinated, you have over 98% chance of never catching the virus at all. Das sind die Worte von Joe Biden. Also, wenn du geimpft bist, hast du eine über 98%ige Chance, niemals das Covid-Virus zu bekommen bzw. dich anzustecken. Und jetzt haben wir Joe Biden im Jahr 2024, der es zum dritten Mal bekommen hat. Wir blenden gerade mal das Video ein.
If you are vaccinated, you have over a 98% chance of never catching the virus at all.
Hey folks, guess you heard. This morning I tested positive for COVID.
President Biden is back in isolation after testing positive for COVID again.
You're not going to get COVID if you have it. These vaccinations.
Wolf, President Biden has just tested positive for COVID. We know that he tested positive for COVID last in July 2022. He was treated with a course of Paxlovid at that time, and he experienced a rebound positive test.
If you are vaccinated, you have over a 98% chance of never catching the virus at all.
Ja, da stellt man sich, denke ich, schon die Frage. Erstens mal, hat er das überhaupt? Zweitens, natürlich die Aussage ist Blödsinn, aber ich denke, das hat sich bis heute sowieso den meisten Leuten so langsam gezeigt, dass viele Behauptungen rund um die Wirksamkeit des Impfstoffes etwas anders waren, als wie sie es verkauft haben. Jedoch stellt sich hier wirklich die Frage, ob Joe Biden jetzt nicht ganz bewusst aus dem Rennen rausgenommen wird, weil er einfach keine Chance mehr hat und weil das vielleicht auch akzeptiert wurde. Kieran, mal Frage an dich, fandest du das nicht auch, sage ich mal, interessant, dass sofort nach dem Attentat Leute wie Multimilliardär und Hedgefondsmanager Bill Ackman oder einer der reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, sich direkt auf die Seite von Trump geschlagen haben, gesagt haben, jetzt ganz offen, offiziell, we endorse him, wir unterstützen ihn, so wie nach dem Motto, die haben erkannt, okay, das Spiel ist aus, es gibt keine andere Möglichkeit mehr, er wird es jetzt gewinnen und jetzt wollen wir uns aber auch direkt in eine, ich sag jetzt mal, in eine vorteilhafte Position bringen.
Absolut, fand ich auch super interessant. Nicht nur die zwei, die du genannt hast, viele Tech-Investoren, auch viele Milliardäre, Andreessen Horowitz, die haben auch einen 90-Minuten-Podcast auf Twitter gemacht, den Elon Musk auch geteilt hat, indem er sagt, hier, das ist der Grund, wenn ihr wissen wollt, mal lang ausgeführt, warum wir jetzt plötzlich Donald Trump endorsen, offiziell, und ihm auch Geld spenden und so weiter. Was ich jetzt noch interessant finde, Philipp, um es einzubringen, was seitdem passiert ist zu Joe Biden, Donald Trump, zu dieser Situation, zum Attentat. Zum einen hat sich die Direktorin vom Secret Service, Kim Cheadle, geäußert und hat eine Erklärung dafür abgegeben, warum denn auf diesem Dach, was nur knapp 100 Meter entfernt war, mit direktem Schussfeld, mit direkter Schusslinie auf Donald Trump, warum da keine Secret Service Agenten auf diesem Dach waren. Und der Grund, stellt sich heraus, ist, weil das Dach schräg und unsicher war. Okay, das, wenn man das erstmal hört, da kann man direkt schon mal entgegenbringen, da gibt es ja Fotos von dem Dach, wo die ganzen anderen Secret Service Agenten schon drauf waren, neben Donald Trump, das war auch sehr, sehr schräg und dementsprechend unsicher, aber auch Bilder, wie das, was wir jetzt mal hier einblenden, wo nachdem das Attentat passiert ist, die Leiche vom Attentäter da quasi liegt, weil er erschossen wurde, und dann stehen da zwei Secret Service Agenten oder Soldaten inklusive Polizisten auf diesem unsicheren, schrägen Dach. Die stehen da einfach. Und ich meine, der Attentäter, der hat es ja auch irgendwie geschafft, da hinzukommen. Von daher schwierig, wie man mit dieser Aussage umgeht. Noch interessanter wird es, wenn man nachvollzieht, was eigentlich in diesem Gebäude passiert ist. Denn dieses Gebäude, auf dem Thomas Crooks, der Attentäter, geklettert ist und von dem er geschossen hat, war sogar laut ABC News der Bereitstellungsbereich für das taktische Team der Polizei. Das heißt, dass in diesem Gebäude Polizisten und Agenten drinne saßen, in Bereitschaft, um zuzugreifen. Und dieser Typ ist da einfach drum herum gewandert, ist mit einer Leiter dahin gegangen und mit einer Waffe, mit einer riesigen Waffe, ist dann da ganz gemütlich draufgeklettert, lag sogar oben drauf und hat dann halt mehrere Schüsse abgeschossen. Was ich noch interessant finde, was rausgekommen ist, ist, dass zwei Polizisten von der Tat Bescheid wussten, weil sie versucht haben, auf das Dach zu klettern, ihn bemerkt haben, ein Polizist hat ihn gesehen, dann hat er wohl seine Waffe auf diesen Polizisten gerichtet, also Thomas Crooks, der Attentäter. Der Polizist ist dann wohl runtergefallen, ist wieder vom Dach runtergegangen und hat dann auch über Funk direkt beide Polizisten diese Warnung rausgegeben. Und das ist auch vor den Schüssen passiert und trotzdem ist hier nichts passiert. Das an neuen Informationen. Und ich meine, es wird noch verrückter, wenn man sich einfach mal kurz hier dieses Video anschaut. Das ist nämlich jetzt hier ein Video, das ist jetzt eingeblendet, wo man sieht, wie die Schussbahn von den Schüssen verläuft, die auf Donald Trump gehen. Wo man sieht, was für ein Glück, was für ein Zufall, in was für einer Simulation wir leben, dass es ihn nicht erwischt hätte. Hätte er seinen Kopf nicht genau in dieser Millisekunde bewegt, weil der Schuss geht ja ein paar Millisekunden vorher schon los. Das ist ja nicht in dem Moment, wo der Schuss durchgeht, durch seinen Kopf theoretisch, wurde er abgedrückt, sondern ein bisschen vorher. Das heißt, er hat sich perfekt gedreht. Das ist unmöglich timbar, wenn dieses Video so akkurat ist, wovon ich ausgehe, dass er das irgendwie getimt hat, sondern das war reines Glück, maximaler Zufall. Und in, wie gesagt, 1000 Fällen, 999, wäre Donald Trump jetzt hier wahrscheinlich gestorben.
Ja, ganz sicher. Und deswegen sprechen ja viele Amerikaner auch von Divine Intervention. Also auf Deutsch übersetzt ist das die Intervention, also ein Eingriff, und zwar ein göttlicher Eingriff. Ja, also eine höhere Kraft hat eingegriffen. Ich kann verstehen, dass Leute das so sehen. Es gibt auch schon Geistliche in den USA, die haben ganze Predigten gehalten, gesagt haben, das ist das klarste Zeichen von Gott, dass er eingegriffen hat, um zu verhindern, dass Donald Trump hier stirbt, damit quasi die Kräfte des Guten jetzt gegen die Kräfte des Schlechten kämpfen können. Ja, also ich benenne das nur, wie das gesagt wird. Ich sage nicht, dass ich selber so denke.
Genau, aber es,
ich denke eines vor allem.
ja nicht nur Gott jetzt eingegriffen, wenn man das so sehen möchte, sondern der Secret Service auch. Und zwar hier nochmal ein Video eingeblendet.
Sozusagen.
Jetzt kann man sehen, was für eine Entourage Donald Trump jetzt danach bekommen hat. Und zwar sieht man, wie er hier läuft. Ihr seht, die Agenten, die jetzt um ihn herum sind, die sind nochmal von einem ganz anderen Kaliber. Alle deutlich größer, breiter, sehen auch deutlich ernster aus. Also jetzt hat er mal das richtige Team bekommen. Hoffentlich.
Ja, und wen hat er nicht bekommen, Kian? Wen sehen wir nicht?
Wir sehen tatsächlich, dass keine einzige Frau, soweit ich das erkennen kann, mit ihm läuft.
Ja, genau. Und auch hier, Leute, es ist zwar, dass wir das immer wieder sagen müssen, damit nicht gleich einer kommt und irgendwie Frauenfeindlichkeit vorwirft. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass Donald Trump selber eine große Person ist. Ich meine, der ist über 1,90. Ja? Du brauchst Sicherheitsleute, die größer sind als er. Und da wird es wahrscheinlich eng werden. Was willst du denn? Könntest vielleicht das Basketballteam der Vereinigten Staaten fragen, aber dann bräuchten die auch erst eine wirklich Top-Ausbildung. Du brauchst also große, stämmige Leute. Und das sind eben meistens Männer, die sich auf dich werfen können, um dich richtig abzuschirmen, einen menschlichen Schild um dich herum zu bilden. Und das haben wir ja gesehen beim letzten Mal. Das war einfach nicht der Fall. Diese Damen, die selber nicht wussten genau, wie sie die Waffe wieder zurück in den Holster kriegen, da gibt es ja 1 Million Memes jetzt im Internet davon, weil die Leute einfach nur sagen, wie schlecht kannst du ausgebildet sein? Die sind ja auch, die haben ja die Hand immer hochgehalten, ja, weil um sein Gesicht zu schützen, normalerweise müssen das menschliche Schränke sein, die dich abschirmen, ja, dass du nicht mehr zu sehen bist. Das ist die eigentliche Aufgabe dieser Leute.
Genau, das gehört zur Kompetenz vom Secret Service, das ist der Job, den sie erfüllen müssen. Sie müssen, das gehört zur Jobbeschreibung, als menschlicher Schutzschild in dem Moment dann dienen können. Und da geht's dann um reine Kompetenz. Aber ich glaube, das haben auch einige in den Kommentaren so kommentiert, auch einige Frauen, die gesagt haben, hey, das hat gar nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern einfach um reine Kompetenz für diesen Job.
Ganz klar, ja. Und da wird noch viel rauskommen. Diese ganze Geschichte mit dem Schützen, ich weiß nicht, wann jemals eine Geschichte so gestunken hat, direkt danach, nachdem es rauskam, wie das sein kann, wie es möglich ist, dass Und das sagen, ich habe mir so viele Scharfschützen angeschaut, es gibt ja so viele jetzt, die US-Armee ist ja riesig, die sind in ständigen Kriegen, deswegen gibt es auch viele, viele sehr gut ausgebildete Scharfschützen und Militärexperten, die alle unisono, also gleich im Gleichnis in der Haltung her sagen, wir halten es nicht für geringe Wahrscheinlichkeit, sondern für schlichtweg unmöglich, dass jemand auf ein bewachtes Gelände kommt, sein Scharfschützengewehr in einer Tasche dabei trägt, er von Dutzenden Leuten von Zuschauern gesehen wird, gefilmt wird, sich eine Leiter nimmt, mit der Leiter nach oben läuft, sich die ganze Gegend anschaut, oben in der Gegend rumrobbt und dann mehrere Schüsse abfeuert. Es ist völlig unmöglich, dass die das nicht mitbekommen haben. Absolut zero chance. Und wenn das so ist, dass sie es wussten und nichts gemacht haben, dann kannst du mit Fug und Recht die Behauptung aufstellen, dass es einen Weak Spot gibt, eine Gruppe innerhalb des Secret Service, die möglicherweise daran interessiert war, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu töten oder es zuzulassen, dass er getötet wird. Ich denke, davon kann man ganz klar reden, weil so etwas kann einfach nicht passieren. Und das ist das, was du immer wieder siehst. Die sagen, es kann nicht sein. Sowas gibt es nicht. Du kletterst nicht auf ein Dach drauf, während die alles jeden Millimeter beobachten, die Countersniper haben, die normalerweise dir die Birne wegschießen, sobald du irgendwo nur eine Waffe rausholst, innerhalb von einer Sekunde. Warum? Weil es ihr Job ist. Ja, das ist das, was die machen. Und das ist schon, das stellt unglaublich viele Fragen auf. Und ich bin auch verwundert aktuell, muss ich sagen, wie ruhig Donald Trump selber noch ist. Der wird selber wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt spekulieren, aber wir kennen ihn ja normalerweise, wie aggressiv er dagegen vorgeht. Er könnte jetzt auch wirklich Feuer spucken und den ganzen Secret Service verantwortlich machen. Vielleicht weiß er aber auch, dass er gerade selber in einer sehr, sehr gefährlichen Situation ist, weil wenn er der gesamten Agency, die eigentlich dafür zuständig ist, ihn zu bewachen, wenn er denen allen jetzt unterstellt, dass sie ihn gleichzeitig auch umbringen lassen wollen, nun, im Zweifelsfall, wen hat er dann noch um sich herum? Dann müsste er sich einen PMC holen, also Private Military Contractors wie Blackwater. Das ginge wahrscheinlich, aber ich blicke da ja nicht rein. Ich merke nur, es ist sehr, sehr ruhig. Er äußert sich quasi noch gar nicht zu diesem Fall. Wahrscheinlich auch, weil die Ermittlungen laufen.
Ja, und weil er wahrscheinlich jetzt einfach in der Situation ist, er ist fast gestorben. Ich meine, wir haben das Video gesehen, da sieht man es. Er hat nur wegen Glück überlebt. wenn du in der Position bist, dann willst du ja, wie gesagt, nicht die Leute, die dich beschützen sollen, dann noch einen Vorwurf machen. Du willst, glaube ich, eher sicher in den Hafen segeln, der jetzt ja auch sicher scheint, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Eine letzte Sache, die noch neu rausgekommen ist seitdem. Neuigkeit von CNN. US received intel of Iranian plot to assassinate Trump. Also, erst hieß es, es war ein 20-jähriger einsamer Schütze, der keine Spuren in den sozialen Medien hinterließ und dann idealerweise auch noch direkt gestorben ist. Also reden konnte er auch nicht. Und jetzt heißt es plötzlich, dass Amerika Intel, also Informationen bekommen hat, dass es einen iranischen Plot, also einen Plan aus dem Iran gab, Donald Trump umbringen zu lassen.
Und die schaffen es natürlich, den kompletten Secret Service zu umgehen, den kompletten US-Sicherheitsapparat zu umgehen mit einem 20-jährigen Schüler, der kurz davor noch aus seinem Schützenverein rausgeflogen ist, weil er nicht gut genug war. Aber die haben es geschafft, den einzuschleusen, mit einer Leiter hochlaufen zu lassen. Und leider hat er dann nicht getroffen. Aber die Iraner waren es. Also ich glaube, das ist
ja. Also da muss man ganz klar sagen, habe ich auch dazu geschrieben auf Twitter, rein spieltheoretisch, okay, wenn man einfach die ganze Logik und das, was wirklich passiert ist, mal beiseite lässt, gibt es natürlich und ist es natürlich auch im Interesse einiger ausländischer Geheimdienste und Länder, dass jemand wie Donald Trump beispielsweise beiseite gebracht wird. Ich glaube, Donald Trump war auch einer der Präsidenten, der nicht so locker mit dem Iran umgegangen ist oder mit dem aktuell iranischen Regime. Oder es gäbe auch sogar auf der anderen Seite, wenn man noch so abstrus denkt, dass hier irgendwie das Attentat inszeniert war, was ich absolut nicht glaube, und ich glaube, wir haben jetzt hier genug aufgezeigt, warum das sehr wahrscheinlich unmöglich ist, dass es da sogar Geheimdienste gäbe, die Interesse daran hätten, Biden wegzukriegen, indem sie so ein Attentat inszenieren, und dann ist es zum Scheitern verurteilt. Aber rein logisch muss man sich einfach infrastrukturell, technisch die Gedanken machen, haben diese Geheimorganisationen die Kapazitäten dafür, das so umzusetzen in Amerika? Und vor allem handelt es sich bei Donald Trump ja nicht einfach nur um einen Kandidaten, sondern er war ja vor 4 Jahren der Präsident. Da ist ja die Sicherheitslage nochmal eine ganz andere als die von einem, der noch nicht Präsident war und der jetzt Präsident werden will. Also das halte ich dann wieder für unmöglich. Aber habe ich auch schon dazu geschrieben, was wissen wir schon? Wir sind ja hier nur Laien in solchen Themen. So, Philipp, ich glaube, wir haben jetzt genug über diese 2 Themen gesprochen. Wollen wir zum nächsten Thema gehen?
Sehr gerne. Starten wir mit dem Cum-Ex-Skandal, auch bekannt als Deutschlands größter Wirtschaftsskandal. Und wir blenden jetzt mal gerade aus der Podcast-Folge 168 ein, über was wir damals gesprochen haben.
Wir haben heute ein wirklich brisantes Thema. Und zwar geht es um auf der Liste der Wirtschaftsskandale in Deutschland die Nummer 1. Es ist der größte Steuerbetrug jemals in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um den sogenannten Cum-Ex-Skandal, den viele wahrscheinlich so per Namen schon gehört haben. Ich würde sogar sagen, die meisten wissen gar nicht, worum es dabei geht. Das Interessante ist, dass jetzt vor kurzem nach 12 Jahren Arbeit die Chefermittlerin in dem Ganzen, die Frau Anne Brohilker, das Handtuch geschmissen hat. Sie hat aufgehört, und diese Frau wurde oftmals in der Vergangenheit als der Hauptgrund für das Nicht-Davonkommen großer Akteure in diesem Skandal genannt. Eine Frau, die richtig aufgeräumt hat mit ihrem Team, die jetzt aber plötzlich nicht mehr Erfolgschancen sieht, nicht mehr weiterarbeiten möchte und als auch teilweise mächtigste Staatsanwältin hier in diesem Fall einfach zurücktritt. Damit beschäftigen wir uns heute.
Wir erinnern uns noch, dass damals die Chefermittlerin Frau Brohilker, das ist die Staatsanwältin gewesen, sehr scharfe Kritik an den Umständen geübt hat, dass sie zurückgetreten ist von ihrer Rolle. Kian wird gleich mal näher noch darauf eingehen, denn sie kommt jetzt aktuell gerade wieder ins Medienbild rein. Was ist denn seitdem wirklich passiert? Das ist ja jetzt das, was wir jetzt näher beleuchten wollen. Wir hatten das ja damals aufgegleist. Wie groß war das? Welcher Schaden ist dort entstanden? Es ist ein Riesenschaden mit sehr großer Staatsnähe. Man warf dem Staat vor, gerade auch Olaf Scholz, der damals Oberbürgermeister von Hamburg war, dass es hier eine große Nähe gibt, möglicherweise Verbindungen zu den Banken, und dass es sich hier um einen Korruptionssumpf handeln könnte. Und zwar ging es dabei auch um den Warburg-Bankchef Christian Olearius. Jetzt ganz aktuell ist es zu Folgendem gekommen. Ende Juni wurden nun die Ermittlungen gegen Warburg-Banker Christian Olearius eingestellt. Zitat: Christian Olearius ist eine der bekanntesten Figuren im Cum-Ex-Komplex. Nach einem Dreivierteljahr darf der Hamburger Ex-Bankier die Anklagebank verlassen, wegen seiner Gesundheit. Die Schuldfrage bleibt offen. Also er ist quasi nicht verurteilungsfähig, weil es ihm so unglaublich schlecht geht. Ja, ich meine, das kennen wir ja schon öfters, dass Angeklagte, ich denke da beispielsweise an Harvey Weinstein, den bekannten und mächtigen Hollywood-Produzenten, der jetzt im Knast sitzt, der sehr viele sehr bekannte Frauen, Hollywood-Stars damals misshandelt hat, vergewaltigt hat, aufs Übelste, über Jahrzehnte. Ja. Ganz eigenes Thema, aber das ist ein Hühne gewesen, ein, sag ich mal, stolzer, aggressiver, schwerer, großer Mann. Und vor Gericht ist er dann mit dem Rollator gekommen. Wir blenden gerade mal die Bilder von ihm ein, wie er vor Gericht, da sah er aus wie ein verlotterter Alkoholiker, der bis letzte Nacht noch gesoffen hat und der irgendwo im Altenheim liegt. Ja? Also sprich, der hatte auch versucht, vor Gericht dann Schuldunfähigkeit zu bekommen, weil er gesagt hat, mir geht's so schlecht, ich bin nicht schuldfähig und ich bin nicht verurteilsfähig. Ich bin quasi, ich kann nicht in ein Gefängnis gehen. Jo, und wenn wir uns die Diagnose anschauen, Olearius, Zitat, habe diverse Herzerkrankungen und einen hohen Blutdruck. Bei einer Fortsetzung der Hauptversammlung wäre mit großer Wahrscheinlichkeit die Schädigung der Gesundheit zu befürchten, inklusive eines Herzinfarkts. Also wahrscheinlich, weil er, weil das so aufregend für ihn gewesen wäre, dass er das wahrscheinlich dann nicht überlebt hätte. Ja. Und da gibt es einen interessanten Twitter-Beitrag von Manaf Hassan dazu. Ich lese den gerade mal vor. 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Bluthochdruck. Etwa ein Drittel aller Erwachsenen. Das Bonner Landgericht wird das Cum-Ex-Strafverfahren gegen den früheren Chef der Hamburger Warburg-Bank, Olearius, wegen zu hohen Blutdrucks einstellen. Man werte es als dauerhafte Verhandlungsunfähigkeit und als Prozesshindernis. Nun dann, 20 Millionen Menschen können sich jetzt sicher auch darauf berufen, sollten sie vor Gericht stehen, es gibt jetzt einen neuen Präzedenzfall. Also er sagt, bedeutet das jetzt, dass 20 Millionen Menschen, die auch Bluthochdruck haben, wenn die irgendeine Straftat begehen, dass sie dann sagen, no, sorry, ich bin nicht schuldunfähig, weil ich habe die Volkskrankheit, man kann es ja definitiv als Volkskrankheit bezeichnen, wenn es ein Drittel aller Erwachsenen hat. Also das ist schon ganz, hinterlässt ein sehr starkes Geschmäckle, muss ich sagen, wie die ganze Sache jetzt ausgegangen ist.
Ja, interessant ist am Ende bei dieser Sache, dass die Schuldfrage unbeantwortet bleibt. Das heißt, es ist kein Freispruch, aber wer jetzt schuld ist, das wird auch nicht beantwortet, denn die Staatsanwaltschaft hatte Olearius 15 Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung vorgeworfen, wodurch ein Steuerschaden von rund 280 Millionen Euro entstanden sei. Ein Schaden in dem Sinne, dass dieses Geld von den Steuerzahlern geklaut wurde. Es ist ja nicht verloren gegangen, sondern von der einen Tasche in die andere gegangen. Olearius selbst wurde dabei angeblich Taterträge von 43 Millionen Euro zugerechnet. So, und jetzt ist hier eben das Interessante. Wir haben ja vorhin Anne Brohrhilke erwähnt, die Staatsanwältin, die das maßgeblich damals angetrieben hat, die Ermittlungen gegen Cum-Ex und gegen die Akteure bei Cum-Ex, die dann zurückgetreten ist, haben wir auch im Podcast erwähnt und die auch damals bezeichnet von Bloomberg in 2021 als eine der 50 einflussreichsten Personen der Finanzwelt. Das muss man erstmal hinkriegen als Staatsanwältin, die dann vor allem gegen diese Akteuren vorgeht und arbeitet, die klagt jetzt gerade, man kann es kaum glauben, die Bundesregierung an. Ja, die ehemalige Staatsanwältin, die den Fall vorangetrieben hat, hat gekündigt und klagt jetzt gegen die Regierung. Warum? Weil sie der Meinung ist, dass das Nichthandeln der Behörden dem Vertrauen in den Rechtsstaat schadet. Ihr Verdacht ist, dass der Einfluss der Finanzlobby, vor allem der Banken, an dieser Stelle übersehbar ist und fordert beispielsweise, dass das Finanzministerium und Minister Christian Lindner an der Spitze beweisen müssen, dass sie auf Seiten der Bürger stehen und nicht auf Seiten der Banken. Und genau dagegen klagt sie, gegen diese Informationsblockade gibt es jetzt 4 Klagen gegen das Bundesfinanzministerium sowie die Finanzministerien von Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Also ihr geht es darum, es wird hier nicht genug getan, es wird bewusst quasi Dinge werden abblockiert, bewusst von den Behörden. Und was auch interessant beispielsweise bei diesem Fall jetzt war mit Christian Olearius war, dass nicht nur die Verteidigung für die Einstellung beantragt hat, sondern auch die Staatsanwaltschaft selbst.
Das ist schon wirklich interessant. Also,
ja, beide genau, darum haben gesagt, ihr, ja, lass mal sein. Dass hier nicht mal versucht wird, das wirklich effektiv zu verfolgen.
Und bevor wir jetzt hier denken wieder, ja, das ist doch überall so, die Bösen, die kommen immer davon, also wenn sie nur hoch genug stehen. Nee, das ist nicht überall so. Ja. Ich lese mal hier aus dem gleichen Bericht bei NTV vor. Andere Länder, so Prohilker, zeigten, dass es möglich sei, wenn der politische Wille vorhanden sei. In Dänemark etwa setzte sich die Regierung dafür ein, Cum-Ex-Täter auch im Ausland zu verfolgen. Frankreich habe eine eigene Staatsanwaltschaft für solche Taten gegründet. Deutschland, das wisse sie aus den Cum-Ex-Ermittlungen, würde von den Tätern in den Investmentbanken dagegen ausgelacht, angesichts der praktisch nicht vorhandenen Kontrollmechanismen. So, da sind wir mal wieder beim Thema. Deutschland schafft sich ab, vor allem das Vertrauen. Daran wird jeden Tag 24 Stunden gearbeitet. Man kann es nicht anders sagen, dass das Vertrauen der Bürger in den Staat in kleinste Einzelteile zerbrochen wird. Denn auch hier wieder, das wäre doch eine wunderbare Möglichkeit, dass der Staat zeigt, wir gehen hier gegen die Hochfinanz vor, wir zeigen, dass man uns nicht verarschen kann, wir zeigen den Bürgern auch, dass auch die da oben genauso ihre gerechte Strafe bekommen, gerade wenn sie Milliarden an Steuergeldern abzocken. Aber nein, das geht natürlich nicht, wenn die Verbindungen zwischen den Gangstern, wenn man so möchte, und dem Staat so verlaufen, ja, dann geht's nicht, weil die ja wüssten, man stelle sich nur vor, ein Herr Olearius oder andere, die würden dann mal plaudern, würden sagen, wie die Verbindungen sind zum ehemaligen Bürgermeister von Hamburg oder zu anderen Politikern. Dann wird's nämlich ganz schnell anders laufen und somit kann ich mir vorstellen, dass da quasi weder auf der Seite der Banken, da sowieso nicht, noch auf der Seite des Staates ein Interesse bestanden hat, hier irgendwas aufzuklären.
Absolut. Und auch nochmal an alle, die sagen, Korruption, so etwas gibt es in Europa und in Deutschland nicht. Da muss man sich einfach nur das Zitat hier von Anne Brohilker, ehemalige Oberstaatsanwältin, vorlesen. Zitat, das ist eine große, sehr gut vernetzte Branche, die ein großes Interesse daran hat, effektive Kontrollen und Strafverfolgung zu verhindern und die damit durchkommt. Versuche, diesen Einfluss aufzuklären, blockten die betreffenden Behörden ab, etwa indem sie mit teils abenteuerlichen Begründungen jegliche Auskunft zum Hintergrund der fraglichen Schreiben des Bundesfinanzministeriums zum Thema Cum-Cum verweigerten.
Ja, und das sieht man auch auf europäischer Ebene. Übrigens wäre auch mal ein interessanter Punkt. Gestern wurde ja darüber abgestimmt, ob die Pfizer-Akten, ja, Transparenz, kein Problem, ob die Covid-Pfizer-Akten veröffentlicht werden. Und das Europäische Parlament hat in der Mehrheit dagegen gestimmt. Sie sagen also, nein, die Bevölkerungen Europas dürfen nicht sehen, was dort wirklich rausgekommen ist. Aber wir dachten doch, die Pharmaindustrie, die hat diesen Impfstoff vollkommen unter bestem Wissen und Gewissen erstellt, um uns zu schützen, oder? Ich meine, ist doch klar, oder? Das ist doch das, was sie uns erzählt haben. Aber die Akten dürfen nicht veröffentlicht werden. Wir dürfen nicht sehen, was da drin steht. Wieder so ein Fall. Einfach nur die Augen offen halten, Leute. Und dann lernt man, denke ich, sehr viel dazu, wie man Dinge einschätzen kann. Und ich denke, das ist ja auch das, was wir hier im Podcast immer wieder mitgeben wollen. Lauft mit offenen Augen durch die Gegend und schaut euch an, was passiert. Ja, es ist nicht wichtig, was jemand sagt, sondern was er tut. Und da kommen wir gleich mal zum nächsten Fall, denn auch der hat viel getan. Das ist Diddy. Diddy auch als Puff Daddy, Puffy oder Love oder einer von 50 anderen Namen, die er sich in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Das ist aus der Folge 154 unserer Podcasts. Wir blenden es jetzt gerade mal den Kontext ein.
Das Thema, um das es heute geht, ich habe noch nie davon gehört, bis Philipp mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich bin mir sicher, viele Zuschauer werden auch nicht von diesem Thema gehört haben. Und zwar gilt es um den Rapper P. Diddy, einer der im Jahr 2005 einflussreichsten Menschen des Jahres und auch ein sehr, sehr bekannter Musikproduzent. Viele kennen seine Songs. Und der soll jetzt aufgrund von neuen Gerichtsdokumenten, aufgrund von einer Anklage, die von einem ehemaligen Musikproduzenten gegen ihn erhoben wurde, quasi der neue Jeffrey Epstein der Musikindustrie sein. Dieser Vergleich wird gebracht Und zwar soll er, einfach um es grob zu sagen, bewusst Partys bei sich geschmissen haben mit versteckten Kameras in seinen Villen, Leute unter Drogeneinfluss gesetzt haben oder andere illegale Aktivitäten dazu gebracht haben, wie beispielsweise Minderjährige, Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen, die dann gefilmt haben und dann das Material, was er da gesammelt hat, als Erpressmaterial zu verwenden gegen bekannte Rapper, Celebrities, aber auch teilweise Politiker. Also, ihr habt das Video gesehen, da ging es um den Kläger Rodney Jones, das war ein ehemaliger Produzent, der Diddy folgende Vorwürfe gemacht hat: Drogenkonsum, illegaler Schusswaffenbesitz, unter Drogensetzen von Minderjährigen und Prostituierten, sexuelle Belästigung und heimliches Filmen von Gästen der Häuser. Und was jetzt passiert ist, ist, dass vor ein paar Wochen ein Video aufgetaucht ist, das Diddy zeigt, wie er 2016 in einem Hotel seine damalige Freundin Cassie Ventura brutal schlägt und tritt und durch diesen Flur zerrt. Ich weiß nicht, können wir dieses Video einblenden, Philipp, oder ist das zu hart?
Ich würde es definitiv einblenden. Was heißt zu hart? Also du kannst dir auch jeden Tag Bombenterror in der Ukraine oder in Gaza anschauen, dann ist das, glaube ich, nichts Schlimmes.
New surveillance footage obtained exclusively by CNN appears to corroborate some of the allegations of abuse against music mogul Sean Diddy Combs. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend, Cassie Ventura, in a hallway at a Los Angeles hotel in March 2016. A lawsuit filed by Ventura in November last year and settled the next day referenced actions that seem to match those seen in this video. There is no audio.
Also, ja, Kian, ich meine, wir haben es alle gesehen. Verwundert es irgendjemanden? Nee, es sollte niemanden verwundern. Das ist ja, okay, der schlägt seine Frau. Das ist aus unterschiedlichsten Dingen verwerflich für mich. Erstens mal, dass man es nicht tut, aber die Schande, der hat ja Kinder. Der hat, ich weiß nicht, ob er Töchter hatte, aber ich weiß, er hat mehrere Söhne. Wenn ich mir überlege, dass mein Sohn irgendwann sehen müsste, wie ich seine Mutter oder eine andere Frau herdresche, und auf brutalste Art und Weise sie dann ziehe, an den Haaren schleife und so, absolut widerliches Verhalten, das wäre wirklich eine Schande. Das machen die Japaner schön, da sollte man dann gleich mal Harakiri begehen wegen dieser Schande, ja. Und wenn ich das überlege, das würde ich niemals, dass mein Kind, egal ob Sohn oder Tochter, so ein Bild von mir hat, dass der Papa so drauf ist. Denn was machen denn Kinder? Sie adaptieren immer, sie lernen. Papa ist im besten Fall ein großes Vorbild und dann sehen sie, Papa trischt irgendeine Frau weg. Absolut widerlich. Deswegen, es gibt ja ein Entschuldigungsvideo. Wir blenden es gerade mal ein und danach besprechen wir es.
It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. But sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, I'm going to rehab. Had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry.
Ja, wenn man das jetzt mal im Kontext sich anschaut, ich möchte es gleich sagen, ich glaube und traue diesem Typ keine einzige Millisekunde, weil was wir heutzutage wissen, was seit Jahrzehnten immer wieder geteilt wird, ist, dass der Partys wirft, wo Frauen aufs Schlimmste misshandelt werden. Viele Frauen, die rausgekommen sind, wie bei Harvey Weinstein, wie bei Jeffrey Epstein, die sagen, dass sie gruppenvergewaltigt worden sind, unter Drogen gesetzt und dann gruppenvergewaltigt worden sind, auf den Partys von Diddy, dass dort Blackmailing-Ringe geführt worden sind. Also Erpressungsversuche, dass alles gefilmt wurde. Er hat alle Leute auf den Partys unter Drogen gesetzt. Wir hatten das ja lang und breit besprochen, dass seine Angestellten alle Goodie-Bags hatten, wo unterschiedlichste Drogen drin waren. Und die waren jeder einzelne Angestellte, die überall auf den Partys waren, mussten die immer sofort aushändigen an die Leute, wenn die irgendwelche Drogen konsumieren wollten. Irgendwann kam es zu Orgien, teilweise unter Männern, ist ja noch ein ganz eigener Teil, dass viele Leute sagen, er sei homosexuell, das ist nur ein Cover-up nach außen hin, dass er sich so als Macho-Man bezeichnet, also in dem Falle wäre er dann bisexuell und er hätte dort homosexuellen Orgien geführt und auch dieser Little Rod, der Kläger, hat ja gesagt, dass Diddy ihn immer wieder, ja, da wollen wir gar nicht ins Detail reingehen, wir haben es letztes Mal schon vorgelesen, was der alles gemacht hat und wo er seine Hände bei Little Rod hatte, auf jeden Fall an Orten, wo er sich danach erstmal die Hände waschen musste. Jedenfalls, diese ganzen Anklagepunkte sind so schwerwiegend seit vielen Jahren und alleine die Anklagepunkte von seiner ehemaligen Lebensgefährtin Cassie Ventura waren ja, dass er sie zwang, mit anderen Männern Sex zu haben und er schaute dabei zu. Also das, was wir hier sehen und wie er sich da entschuldigt, das wäre ein einmaliger Fall. Er musste auf Rehab gehen. Es tut ihm so leid. Es ist eine Schande. Junge, du hast diese Scheiße über Jahre gemacht. Über Jahre die widerlichsten Dinge. Jetzt ist ein Mini-Teil rausgekommen und jetzt sitzt du da und sagst, es tut mir so leid. Ja, also diesen Leuten.
Vor allem ist es 8 Jahre her. Vor acht Jahren und dann musste er dann in Rehab. Das macht alles für mich keinen Sinn. Aber es gibt auch eine neue Anklage vom Mai 2024. Und zwar, ich zitiere, Sean Diddy Combs wird in einer neuen Klage, die Crystal McKinney, ein ehemaliges Model und Gewinnerin der MTV-Wettbewerbsshow Model Mission 1998, eingereicht hat, der sexuellen Nötigung beschuldigt. Laut der Klage behauptet die damals 22-jährige McKinney, dass sie 2003 von Combs, also von Diddy, nach einer Veranstaltung der Men's Fashion Week in New York City unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht wurde. Also hier wieder eine frische Klage, wieder von einer Person, die ihm das vorwirft. Es ist jetzt was aus den Klagen bisher hervorgegangen, rausgekommen noch nicht, aber das sind die Updates, die wir jetzt zu diesem Thema haben. Ich würde sagen, Philipp, in Sachen Kriminalität, das, was hier Diddy vorgeworfen wird, ist ja sehr, sehr kriminell, kommen wir zur Kriminalität in Deutschland, denn die haben wir in Folge 164 besprochen. Hier mal eine Einblendung aus der Folge. Es sind neue Statistiken rausgekommen vom BKA in Sachen Straftaten in Deutschland und die sind wieder angestiegen im letzten Jahr 2023 auf ein Niveau, wo sie zuletzt drüber 2016 standen. Das heißt hier 9 Jahre zuvor. Und gleichzeitig ist der Anteil der Ausländer, der ausländischen Strafverdächtigen, auch angestiegen, auch auf ein Niveau, was es zuletzt 2016 gab, aber sogar noch höher. Die Statistik, die ich jetzt hier sehe, zeigt mir von Statista, auch mal hier eingeblendet, 41,1%. Das scheint ein All-Time-High zu sein in Sachen prozentualer Anteil der ausländischen Strafverdächtigen. Und das ging so auch massivst durch die Medien. Und das Interessante ist, wie du gerade schon gesagt hast, als ich beispielsweise meinen persönlichen Erfahrungsbericht damals abgegeben habe, wie es sich für mich als jemand mit Migrationshintergrund in der Stuttgarter Innenstadt angefühlt hat, da haben einige Pressepersonen mich als rechts bezeichnet. Und jetzt spiegelt sich so etwas in der Statistik wieder und wird breit gefächert diskutiert. So, ja, Freunde, es ging um die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik für das Vorjahr 2023, die ja am 9. April von Nancy Faeser vorgestellt wurde. Zitat, gleichzeitig gibt es aber Entwicklungen, die wir deutlich benennen müssen. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität, hieß es damals. Noch ein weiteres Zitat, die Gewaltkriminalität ohne Diebstähle erreichte mit rund 215.000 Fällen den Höchststand seit 15 Jahren. Und nochmal zur Erinnerung, 34,4% der Tatverdächtigen waren Ausländer. Das ist ein Anstieg von 13,5%. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in ein paar Schlagzeilen, die jetzt alle nach unserer Podcast-Folge zur PKS datieren. Ich fange einfach mal an. Hier, Messerangriff in Stuttgarter Fanzone, tatverdächtiger Syrer, 25 in U-Haft. Hast du da was mitbekommen, Philipp? Stuttgart bei dir?
Jo, das war beim Türkei-Spiel in der türkischen Fanzone. Da hat er rumgemessert und gab, ich glaube, 3 Verletzte. Teilweise sogar schwer Verletzte.
Dann Bad Oeynhausen, Philippos 20 totgeprügelt, Syrer 18 in U-Haft. Ich meine, das haben wir auch kurz erwähnt, oder?
Jo, das ist sogar einer, Bad Oeynhausen ist sogar einer gewesen, der sich so für Flüchtlinge eingesetzt hat und ja, ich glaube in Flüchtlingsheim oder so auf Rettungsmissionen war und jo, und so ging es dann zu Ende. kann ja hier gerne mal weitermachen. Und Leute, schaut mal, das sind nur ein paar. Wir könnten auch nur die von einem Tag vorlesen. Es wären genauso viele, die wir jetzt vorlesen. Es ist also, wir wollen damit nur zeigen, es geht genauso weit. Und danach besprechen wir gerne mal, wie sich seitdem die Landschaft ein bisschen verändert hat. 34-jähriger Iraner, Messerangriff in Lauf, Polizei erschießt Angreifer am Bahnhof. Dann haben wir wieder einen 34-jährigen Iraner. Sorry, Kian. Messerangreifer wollte gezielt töten. Schutzweste rettete Polizeipraktikant wohl das Leben. Dann haben wir Übergriff in der Gartenanlage in Chemnitz. Frau von 7 Syrern geschlagen und sexuell belästigt. Sie sagt selber dazu, ich hatte Angst, vergewaltigt zu werden. Täter drohten mit Messer. Nächster Fall. Schon wieder jugendliche Täter. Junge an Bushaltestelle verprügelt und gefilmt. Und das Video zeigt hier eindeutig wieder Täter mit Migrationshintergrund. Dann haben wir im Saarland. Männer gehen mit Messer und Machete aufeinander los. Ja, wir wissen auch hier, wer das ist. Man kann sich das alles ganz genau anschauen. Dann Randale nach EM-Spiel in Ulm. Migranten prügeln sich auf Münsterplatz. Auch Polizist angegriffen. Dann haben wir ganz, ganz frisch noch von gestern oder vorgestern war es jetzt, glaube ich, ein Marokkaner, der jemand anderen runtergeschuckt hat. Der ist auch gestorben. Furchtbare Fälle. Am Ende des Tages, Kian, ist, denke ich, jetzt so langsam jedem klar geworden. Erstens, es kann jeden erwischen. In jeder Stadt, zu jedem Moment. Es gibt Frauen, die joggen durch einen Park und dann kommt einer her und steckt ihnen einfach ein Messer ins Gesicht. Einfach, und die werden befragt danach. Es gab kein, ich bin gefrustet. Ja? Wie Faeser wahrscheinlich sagen würde, der ist nicht gut integriert worden. Wir sind schuld, weil der ist gefrustet. Ihm wahrscheinlich hat er, ich weiß es nicht, er hätte eine bessere Behandlung vielleicht gewollt und hat sich gedacht, jetzt messe ich halt mal irgendjemanden weg. Ja, so schlimm das klingt, es sind leider die täglichen Taten. Ich habe hier einen Bericht von heute, ganz neu, Zahl der Straßenüberfälle explodiert. Zitat, ich gehe abends nicht mehr alleine in die Stadt. Und dann wird hier aufgezählt bei der Bild-Zeitung, in welchen Städten es am schlimmsten ist. Hannover, es sind Zahlen, die uns Angst machen. In Deutschland gibt es immer mehr Raubüberfälle auf Straßen und der Anstieg ist rasant. Fallzahlen teilweise mehr als verdoppelt. In Bremen mit 569.000 Einwohnern sieht es kaum besser aus. Im Vierjahreszeitraum verdoppelte sich die Zahl der Straßenüberfälle auf 587, ist ein Anstieg von 108%. Es hat sich verdoppelt. Ja? Dann haben wir einen Anstieg von 74% Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf haben wir 629.000 Anfälle, da waren es 378 Vorfälle. Frankfurt, deutscher Verbrechenshotspot, kommt auf 744 gemeldete Taten, Anstieg um 45,3%. Wir blenden jetzt hier auch gerade nochmal die Gesamtstatistik, also diesen Graph ein. Hier sieht man, wie oft es da zu Raubüberfällen kommt, wo eben oftmals Messer involviert sind, weil die Täter in der Gruppe auftreten, treten dir in den Rücken, treten dir zwischen die Beine, bedrohen dich mit einem Messer, klauen dann alles, was du an dir hast. Das ist im Endeffekt noch der mildeste Fall, wenn eine Frau nachher nur das Handy und einen Geldbeutel wegbekommt, anstatt sie wird dann auch noch von 5, 6, 7 Leuten vergewaltigt. Ja? Und da sehen wir natürlich wieder das ruhmreiche Berlin ganz vorne mit dabei, mit den mit Abstand meisten Fällen, hat auch die meisten Einwohner, wohlgemerkt. Aber ja, auch hier selbst für Berlin, was immer schon sehr kriminell war, ein Anstieg um 30% zwischen 2019 und 2023. Und mein schönes Stuttgart, ehemals sicherste Stadt Deutschlands, von 2019 bis 2023 auch ein Anstieg um ganz knapp 30%. Und ich kann das nur aus eigener Erfahrung mitgeben, was hier ja auch das Zitat des Artikels war. Die meisten Leute vermeiden, die Bahn zu fahren. Die meisten Leute vermeiden, irgendwie noch abends über die Königstraße zu laufen. Also nicht die meisten Leute, da laufen viele Leute, aber das sind dann eben gewisse Arten von Leuten, und die sich dann da nachts noch rumbewegen, ohne gleich in ein Taxi zu steigen. Und leider die Zustände, die seit Jahren angekündigt wurden und die sich jetzt genauso herauskristallisiert haben, wie die Leute, die davor gewarnt haben, es seit Jahren gesagt haben und verhöhnt wurden und diffamiert wurden und als Rechtsradikale und Nazis bezeichnet wurden. Und jetzt berichten alle großen Zeitungen Deutschlands tagtäglich davon.
Mir fällt da gerade noch eine andere Sache ein. In Sachen Kriminalität, da hat sich ja jetzt ein ehemaliger, sehr, sehr bekannter Fußballspieler auch zu geäußert, Toni Kroos, einer der wahrscheinlich besten Fußballspieler jemals in Deutschland, der ja in einem Podcast offen so gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass das nicht mehr so ganz das Deutschland ist, das er von vor 10 Jahren kennt. Und dass er jetzt in Spanien bleibt. Er lebt schon seit 10 Jahren in Spanien, aber er möchte in Spanien bleiben, weil er das Gefühl hat, dass seine Tochter, wenn sie älter wird, wenn sie 13, 14, 15 wird, abends um 23 Uhr in einer deutschen Großstadt nicht alleine rauslassen möchte, weil er das Gefühl hat, dass sie dann im Vergleich in Spanien sicherer ist. Und ja, das an dieser Stelle auch nochmal eine Stimme, eine andere Stimme. Und ich glaube, Toni Kroos ist einer der letzten Personen, denen man irgendwie Rechts- oder Rechtsextremismus vorwerfen kann. Ich meine, der Typ hat sich klar mehrfach oft gegen die AfD beispielsweise positioniert. Und er hat auch weiter betont hier, dass er der Meinung ist, dass Einwanderung grundsätzlich gut ist, aber dass da vieles eben sehr unkontrolliert in den letzten Jahren abgelaufen ist und man das Ganze differenziert betrachten muss und kontrollieren muss. Was ich auch so unterschreiben kann. Ich meine, hört euch dazu unseren Podcast an, den wir dazu gemacht haben, zur Einwanderung. Ich glaube, da haben wir das extrem gut aufgefasst in Sachen, sind Ausländer in Deutschland oder Einwanderer, Migranten, kriminell, ja oder nein? Da seht ihr die harten Fakten.
Ja, Einwanderung ist gut, sagt der Toni Kroos, aber meine eigene Tochter will ich nicht nach Deutschland lassen und ich komme auch nicht mehr zurück, weil das ist so gefährlich, dass die abends dort nicht mehr weggehen kann. Ne? Das sind interessante Aussagen, wie ich das immer finde. Das ist zwar gut, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben. Für mich Schutzbehauptungen, um eben genau nicht wieder ins Fahrwasser zu kommen, dass irgendwelche Leute kommen und sagen, der Toni Kroos ist jetzt auch ein Nazi. Deswegen immer schön vorwegstimmen, ist alles gut, aber ich bleib dann mal weg. Ja, das sagen ganz viele Leute, ich bleib dann jetzt mal weg, keine Lust mehr auf Deutschland. Ja, schwieriges Thema, beziehungsweise eines, das man nicht mehr verdecken kann. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Folge 171 unserer Podcast. Das ist der Boeing-Skandal. Worum ging es? Wir blenden es gerade mal ein.
Bei Boeing, ja, denn nicht nur, dass der Flugzeughersteller, der ja teilweise auch ein Rüstungskonzern ist und für die US-Waffenindustrie Produkte herstellt, dass der Flugzeughersteller Boeing große Probleme hat und auch das ist voll in den Mainstream-Medien drin, dass sogenannte Whistleblower, also aus dem Englischen to blow a whistle, also die quasi interne Geheimdokumente verraten, weil sie ehemalige Mitarbeiter sind, weil sie wirklich wissen, was im Konzern abläuft, dass nicht nur einer, sondern jetzt sogar zwei unter, man könnte sagen, mysteriösen Umständen umgekommen sind. Einer von genau. Ihnen
ich habe es auch
sehr
auf Twitter gesehen, erst im März der erste Whistleblower, der angeblich wegen Selbstmord gestorben sein soll und das während er in einem Prozess war, seine Aussagen zu machen zum Boeing Whistleblowing, was er betrieben hat und dann nochmal ein weiterer Whistleblower jetzt vor 2 Wochen an einer schweren Infektion gestorben. Also sehr mysteriös und sehr plötzlich und sehr komisches Timing auch.
Ja, um was ging es in dieser ganzen Folge? Es waren viele, viele technische Vorfälle, Sicherheitsvorfälle beim US-Flugzeug- und Rüstungskonzern Boeing. Wir hatten darüber auch über den Whistleblower Barnett gesprochen, der in einem offenen Gerichtsprozess war mit Boeing, der währenddessen gesagt hat, Zitat, wenn mir etwas zustößt, es ist kein Selbstmord, weil er selbst Angst hatte, dass durch die Dinge, die er äußert, er Gefahr laufen könnte, ermordet zu werden. Und ja, wie ist das Ganze ausgegangen? Er hat dann Selbstmord begangen. Unter tragischen Vorfällen, genau an dem Tag, wo er hätte aussagen sollen, final gegen Boeing. Jo, Kian, was sagst du?
Ja, was ist seitdem passiert? Es gibt eine sehr, sehr starke, große Schlagzeile, die seitdem passiert ist. Und zwar bekennt sich Boeing schuldig wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Boeing agrees to plead guilty to defrauding the FAA, but escapes punishment sought by victims' families. Ich lese nochmal weiter vor, Zitat, Boeing hat sich wegen seiner Rolle bei 2 tödlichen 737 MAX-Abstürzen zu einer Anklage wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten bereit erklärt, wie das Justizministerium am Sonntagabend in einer Gerichtsakte mitteilte. Das Unternehmen wird bis zu 487 Millionen Dollar an Bußgeldern zahlen, ein Bruchteil der 24,8 Milliarden Dollar, die die Familien der Unfallopfer von dem Flugzeughersteller gefordert hatten. Die Familien der Opfer von zwei tödlichen Abstürzen der 737 MAX lehnen die Einigung ab, so das Ministerium. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine massive, gigantische Schlagzeile, dass sie sich hier als schuldig bekennen. Was aber auch passiert ist seitdem, um mal hier ein paar weitere Schlagzeilen vorzulesen. 23. Juni, Boeing 777 muss aus Sicherheitsgründen nach Amsterdam umkehren. 26. Juni, Zwischenfall auf Flug aus Seoul, Boeing-Flieger muss plötzlich Sinkflug einleiten, 13 Verletzte. Das ist jetzt hier vor ungefähr einem halben Monat. Jetzt 11. Juli, also in diesem Monat, Fetzen und Rauch auf Startbahn, Reifen von Boeing 737-800 platzt kurz vorm Abheben. Also ja, es gibt weiterhin Vorfälle. Wohl bemerkt immer noch, das haben wir auch in dem Podcast zu Boeing gesagt, wir haben es am Ende gesagt, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen, nichtsdestotrotz sollte man jetzt keine Angst vorm Fliegen haben. Das Fliegen ist statistisch gesehen nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel. Ja, aber Philipp, was sagst du dazu?
Ja, also wir hatten es ja damals schon besprochen, warum ich glaube, dass man Boeing nicht fallen lassen wird, jeder andere Konzern. Hätte man bei, wir hatten ja das damals vorgelesen und das ging wahrscheinlich eine halbe Stunde, die großen Vorfälle, die schon lange, lange, lange vor sich gehen mit teils vielen Toten durch Abstürze, gravierendste Mängel, also wo Whistleblower berichtet haben, wie in den Werkstätten von Boeing, wie dort teilweise gearbeitet wird, das ist wie, dass fünf Lehrlinge auf einem Stück Blech rumhämmern, wirklich unglaublich, wenn man überlegt, dass das Flugzeuge sind, wo alles perfekt gewartet sein muss. Aber es gibt Konzerne in den USA, die sind zu wichtig für die US-Regierung und ihre Ziele. Und Boeing ist eines der größten Rüstungskonzerne, Waffenproduzenten der Welt. Und wir wissen, wenn die USA eins gerne macht, dann ist es Kriege führen. Natürlich nur für die Demokratie. Und deswegen ist dieser Konzern für die zu wichtig, als dass die sagen, wir hauen denen so eine Strafe rein, die dann möglicherweise finanziell nicht verkraften können und dann bankrott gehen. Und das sieht man ja jetzt hier. Die haben offiziell zugegeben, sich gegen die US-Regierung verschworen zu haben. Damit müsstest du eigentlich Staatsfeind sein. Du hast dich mit deinem Konzern gegen den Oberbabbo, die US-Regierung, verschworen. Ja, und dann sagen die, okay, das dürfen wir aber nicht zulassen. Deswegen gibt es eine milde Strafe von 487 Millionen Dollar, was für die ein Klacks ist. Die machen Multimilliardenumsätze und Gewinne. Und ich denke, da sieht man ganz klar, die sind einfach zu wichtig für die US-Regierung. Und da stecken auch seit Jahrzehnten die Verbindungen der US-Regierung, auch der Politik mit den Leuten von Boeing. Ich denke, das sieht man auch hier wieder. Da sind wir wieder beim Punkt, wie damals beim Cum-Ex-Skandal. Achte nicht darauf, was sie sagen, sondern was sie tun. Was kommt am Ende dabei raus? Und das können wir genau sehen.
Ja, interessant. Aber das war's jetzt mit all unseren Punkten, die wir so zusammengetragen haben. Es gibt eigentlich noch viel mehr. Es gibt auf jeden Fall noch mehr zu vielen anderen Folgen. Jetzt ist aber unsere Frage an euch. Gefällt euch so etwas? Habt ihr Lust, dass wir das öfter machen, wenn es neue, interessante Entdeckungen bzw. Updates zu alten Folgen und den Themen bei diesen alten Folgen gibt, dann lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Philipp, hat mich gefreut. Hast du noch was abschließend zu sagen?
No, ich fand es sehr interessant. Haut viele Kommentare rein, schreibt uns, wie ihr es gefunden habt und ob ihr das demnächst auch mal wieder haben wollt. Und ich wünsche euch jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, bis bald.
Bis dann, ciao.